Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Guten Abend und wir freuen uns, dass wir hier da diese Versuchskaninchen sein dürfen, die jetzt die Veranstaltungsserie vielleicht einleiten. Stellen wir uns kurz vor. Mein Name ist Lisa Graf. Mein Partner ist der Ottmar Neuburger. Von der Rollenverteilung ist bei uns so, dass ich vom Schreiben her eher die Nase vorn habe, weil ich außer unseren vier gemeinsamen Romanen schon vier eigene geschrieben habe, wogegen der Ottmar eher der IT-Experte und Krypto-Experte ist. Er ist selber IT-Unternehmer.
Sie hat nicht nur vier Romane mehr geschrieben als ich, sondern ungefähr noch 50 Fachbücher mehr als ich. Ich habe eins geschrieben und dann kann man sich das vielleicht ausrechnen mit kleiner Mathematik. Was ich, denke ich, sonst noch zu mir sagen wollte, ist, dass ich mich mit Software schon lange Zeit beschäftige, neben dem Schreiben, als nebenberuflich eine Firma habe, die sich auch mit Software beschäftigt, genauso wie Microsoft. Allerdings, wenn man die beiden Unternehmen miteinander vergleicht, dann würde man zu meinem niedlich sagen, das würde man zu Microsoft nicht sagen. Ansonsten habe ich auch, das passt zum Thema dazu, eine Blockchain entwickelt mit zwei Kumpanen, sage ich, und wo jetzt immer mehr Streiter dazukommen. Diese Blockchain wird dazu benutzt, um Permissions im E-Mail-Marketing zu erzeugen und zu dokumentieren, damit da keine Fälschungen passieren und die Privatsphäre gewahrt bleibt. Wir machen auch Projekte mit Energieversorgung, dass die lokal ist, so wie die Eier gestempelt werden.
Regenerative Energie, also Solar- und Windenergie.
Genau.
Regionale. Genau. Außerdem ist er als Speaker der CSA, das ist die Certified Sender Alliance, das sind die E-Mail-Versender in Frankfurt schon aufgetreten. Zum Ablauf, also wir haben diesen Thriller zusammengeschrieben, wir stellen Ihnen den in zwei, drei kurzen Lesestellen vor und erzählen was zum Roman. Wir werden so etwa 30, 35 Minuten reden, dann gibt es eine kleine Pause und dann vielleicht nochmal eine halbe Stunde und dann kann man auch ein bisschen diskutieren. Wenn es natürlich Fragen zwischendrin gibt, gerne stellen. Weil in der ersten Hälfte wollen wir auch ein bisschen so eine Waffengleichheit herstellen zwischen den Leuten, die noch nichts wissen über Kryptowährungen und denen, die schon ein bisschen was wissen. Wovon man immer nicht ausgehen kann bei den Lesungen. Ja, Mr. Bitcoin. Bitcoin, was ist das eigentlich? Ist es eine Internetwährung, eine Währung für Zahlungsmittel, für Kriminelle, fürs Darknet? Was ist der Bitcoin?
Also das ist dann immer diese Frage, wenn man sagt Bitcoin, ist das, wo man Drogendealer damit bezahlen muss? Ist es das, wo man das Schwarzgeld verstecken kann, oder ist es überhaupt so etwas Ähnliches wie ein Monopoly-Geld? Tatsächlich ist Bitcoin nichts von diesem. Es wird zwar auch für kriminelle Machenschaften genutzt, genauso wie Dollar für kriminelle Machenschaften genutzt werden und andere Währungen auch, aber Bitcoin ist ein elektronisches Zahlungsmittel, das man bevorzugt in Verbindung mit dem Internet verwendet und das den Vorteil gegenüber anderen Zahlungsmitteln hat, dass man da kein Bankkonto haben muss. Das heißt, also, es ist keiner ausgeschlossen.
Denn wie gesagt, zur Nutzung von Bitcoin als Zahlungsmittel genügt ein PC oder ein Handy, also ein Smartphone mit Internetzugang, denn ca. 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt haben ja keinen Zugang zum Bankkonto. Und die sitzen nicht alle nur in den Drittweltländern, sondern zum Beispiel auch 10 Millionen Leute in den USA haben kein, haben kein Bankkonto. Und für eine Bitcoin-Überweisung brauche ich kein Bankkonto. Das geht direkt von User zu User. Es ist also bankenunabhängig und es ist leicht zugänglich. Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel in einigen arabischen Ländern Frauen überhaupt keinen Zugang zum Bankkonto haben, ist Bitcoin bietet an sich da gewaltige Vorteile. Es gibt Staaten, die auf Konten ihrer Bürger zugreifen, wie es jetzt in Zypern der Fall war, wie es in der Türkei der Fall war oder in Griechenland. Deutschland, Griechenland, wo verfügt wurde, also es dürfen nur mehr 60 Dollar täglich abgehoben werden von den Leuten und ja, da ist man fein raus, wenn man auch ein Bitcoin-Konto hat, zum Beispiel. Es gibt natürlich noch andere Kryptowährungen. Die nächste Frage ist dann immer, kann man mit Bitcoin eigentlich reich werden?
Da vielleicht noch mal ganz kurz, 1,7 Milliarden Menschen ohne Bankkonto weltweit. Zwei Drittel davon haben ein Handy, das internetfähig ist, also ein Smartphone, und können mit Bitcoin sofort am Wirtschaftsleben teilnehmen, was ihnen so verwehrt ist, wenn sie nur auf die Bankeninfrastruktur zurückgreifen wollen. Ja, und jetzt kommt die nächste Frage, die uns häufig gestellt werden wird. Kann man mit Bitcoin reich werden? Lisa, geht es?
Stellen Sie sich vor, Sie hätten 2010 für 20 Dollar Bitcoin gekauft, dann hätten Sie 50 Bitcoin bekommen, weil damals der Bitcoin keine 50 Cent wert war. Im Dezember 2017 wären Sie mit diesen 50 Bitcoin Millionär gewesen. Heute sind diese 50 Bitcoin 1000, wie viel haben wir gesagt?
190.000
wert. Das ist also auch noch was, aber es ist natürlich schöner, Millionär zu sein. Es geht also auf und ab mit dem Kurs, aber langfristig zeigt die Wertentwicklung eigentlich steil nach oben.
So, da stellt sich die Frage, ja, was ist zu einer bestimmten Zeit ein Bitcoin wert und was muss ich machen, um reich zu werden? Es gibt Bitcoin gibt es seit 10 Jahren. In den letzten 10 Jahren war es so, dass zweimal am Jahresende ein Bitcoin weniger wert war als zum Jahresanfang. Das war 2014 und 2018. Und ansonsten hatte man immer mehr Wert in der Tasche, wenn man zu Jahresanfang einen Bitcoin gekauft hat. Hier gibt es eine Aufzählung, die hat ein anderes Datum genommen, nämlich den 15. August, den wir in Bayern ja kennen, ich glaube Maria Himmelfahrt. Die Person hat dann immer aufgeschrieben, was zu diesem Datum ein Bitcoin wert ist. Also 2010 hat man sie sehr günstig bekommen. Und hier sieht man, wie diese Wertentwicklung ist. Selbst im Bitcoin-Krisenjahr 2018 war also da der Wertzuwachs zum Jahr vorher noch da. Und jetzt sind natürlich alle diejenigen gespannt, die Bitcoin im Täschchen haben. Was wird in dem Jahr sein? Ist er dann 0 Euro wert oder ist er 1 Million Dollar wert? Wir werden es hoffentlich erfahren. Aber ich glaube, die Lisa hat, wenn jetzt jemand von dem inspiriert, sich Bitcoin kaufen will, ein Rat für diese Leute.
Ja, der kostet im Moment kostet das um die 3.700 Dollar. Dollar oder Euro? Dollar. Also auf jeden Fall, wenn man so eine Währung kaufen will, dann nur mit Geld, das man natürlich nicht dringend benötigt oder für die Rente am besten zurücklegt, sondern eben mit dem ehrlichen Geld und vielleicht auch nicht einmal was kaufen und dann ganz schnell wieder verkaufen, wenn der Kurs sinkt, sondern einfach halten und die lange Entwicklung abwarten. Oder? Mhm. Würdest du das auch sagen?
Ich sag das auch, ja. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wieso können wir überhaupt einen Bitcoin-Roman schreiben? Wieso glauben wir, dass wir dazu ausgesucht sind, diesen Thriller zu schreiben? Ja, wir haben gesagt, wir können Bitcoin schreiben, weil wir es können. Als ich mit der Idee, also ich bin 2011 sowas, bin ich zum ersten Mal mit Bitcoin in Berührung gekommen. Da habe ich dieses White Paper von der ominösen Person Satoshi Nakamoto, die uns heute noch begleitet, gelesen und war da sehr begeistert von seinen Thesen und von seiner Konstruktion. Und habe zu Lisa gesagt, hey, wir schreiben da einen Roman drüber, das sollen die Leute wissen, was das für eine tolle Geschichte ist. Kannst du mal kurz deine Reaktion erzählen?
Ja, ich habe gesagt, bist du verrückt, technisches Thema, das wird nichts, ich verstehe nichts, die Leute verstehen nichts. Hat aber dann nicht locker gelassen und hat mir so viel erzählt zum Thema, dass ich dann irgendwann angefixt war und mich auch eingearbeitet habe. Und ja, dann hat unser Verleger mitgespielt. Er hat gesagt, das klingt interessant. Und dann haben wir das gemacht und da sieht man auf der Buchmesse 2018, war das jetzt im Herbst, ist das Buch als Spitzentitel vom Emmons Verlag präsentiert worden, prominent präsentiert worden.
Ja, okay, stehen wir natürlich auch ganz stolz davor, weil wir so ein schönes Cover bekommen haben, das jetzt unter den auf der Shortlist ist vom Bloody Cover 2018, das ist sowas ähnliches wie der Oscar bei den Filmen in Deutschland für Covers von Kriminalromanen.
Ja, das ist nämlich sehr schön, also wir müssen dann einmal an dem Büchertisch auch das anfassen, weil es hat nämlich so erhaben geprägte Zahlen, also das fühlt sich wirklich sehr schön an, sehr schön gemacht. Unser Thriller ist wieder ein Roadmovie geworden. Wir haben schon mal einen geschrieben, der hieß Hirschgulasch, war eher regional ausgerichtet, ist damals auch ins Italienische übersetzt worden. Und unser Thriller ist jetzt nicht regional, sondern der ist international und er startet in Berlin. Warum Berlin? Weil Berlin so ein Zentrum von Start-ups ist. Startup-Szene, Krypto-Szene und hat man da öfters in den Lofts und Büros dieser jungen Unternehmer und ihrer Crews sitzt, zum Beispiel im Sony Center.
Im Sony Center gibt es ein WeWork, das ist also so ein Coworking Space, wo viele von meinen Partnern Platz nehmen, mit denen ich dann eben auch Software mitentwickle oder wo wir andere aus dem Krypto-Bereich Entwicklungen und Projekte starten. Aber die sitzen natürlich nicht nur in dieser chromfarbenen Stadtmitte, Sony Center, WeWork, Lifestyle, sondern da gibt es auch ganz andere Gegenden, wo die sitzen und vor allem, wo unser Protagonist sitzt. Ja.
Das ist jetzt Oberbahnbrücke, ein bekanntes Motiv, Verbindung zwischen Friedrichshain Osten und Kreuzberg Westen, S-Bahn, Oberbahnbrücke ist, Warschauer Straße ist voller Leute, muss man sich vorstellen, jedes Mäuerchen, was rumsteht, mit Graffiti besprüht, jede Menge Verrückter unterwegs, die immer zwei Schritte vor und drei zurückgehen müssen und sowas. Und in dieser Stadt stranden viele Leute und das passiert auch unserem Protagonisten, Noah. Er ist nach Berlin gekommen, um die Welt zu verbessern. Und das ist ihm aber nicht so richtig geglückt und deswegen ist er seit 5 Jahren in der Überbar als Barmann beschäftigt. Und nach 5 Jahren denkt er, das kann doch nicht alles gewesen sein. Irgendwie will er sein Leben nochmal eine andere Richtung geben, kündigt, schließt die Bar und just in seiner letzten Nacht passiert was sein Leben auf den Kopf stellen wird. Und das ist die erste Leseszene, die ich vorlese. Also wir haben uns das jetzt so aufgeteilt, dass ich lese und Ottmar erzählt.
Aber ich kann auch lesen.
Er kann auch lesen.
Also zumindest
keine Bestätigung. Das war es also. Ich frage mich, wieso ich so lange gebraucht habe für diesen Schritt. In diesem Moment habe ich nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlen wird, was mit dieser Bar zu tun hat. Licht aus, Tür zu und absperren, den Schlüssel in den Briefkasten und dann ist es vorbei. Ich fühle mich heute noch ein bisschen einsamer als sonst, wenn ich um diese Zeit nach Hause gehe, so 4 Uhr morgens. Hoffe, wenigstens einer Katze zu begegnen, die vor einer der Ratten flieht, die am Fluss leben und kleine Ausflüge heraufmachen. Aber nichts, keine Katze, keine Ratte, nicht einmal das Flackern einer defekten Leuchtreklame. Da nehme ich eine Bewegung in einem dunklen Hauseingang gleich neben mir wahr und höre eine Männerstimme etwas sagen. Es ist nur ein Satz und er klingt auf jeden Fall Englisch. 3 Wörter. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann waren es diese. Kill Satoshi Nakamoto. Ein Witz, denke ich. Ich kneife die Augen zusammen und versuche etwas zu erkennen. Da schaltet sich die Beleuchtung im Hauseingang an und ich sehe durch die Scheiben der Eingangstür meinen letzten Gast. Einen älteren, dicklichen Amerikaner, wie er sein altmodisches Handy zuklappt. Vielleicht doch kein Witz. Sein rundes Gesicht mit der kleinen Nase und den fleischigen Lippen erinnert mich an Orson Welles und die Szenerie an Der dritte Mann. Das Licht geht aus und der Mann mit dem Handy versinkt wieder in der Dunkelheit. Als ich weitergehe, höre ich hinter mir Schritte, die schneller sind als meine. Ich muss schneller werden. Ich höre seine Schritte, sie werden weder lauter noch leiser. Ich beginne zu joggen, biege ab, laufe nicht direkt zu mir nach Hause, sondern mache einen Umweg einmal um den Block herum. Ich denke, es ist besser, mein Verfolger weiß nicht, wo ich wohne. Trotzdem krame ich während des Laufens schon in meiner Tasche nach dem Schlüssel. Ich halte ihn in meiner rechten Faust. Er fühlt sich an, als hätte ich einen Schlagring zwischen meinen Fingern. Jetzt wird sein Laufen ungleichmäßig, fast stolpert er vor sich hin. Schließlich höre ich, wie er stoppt. Und dann ist da ein Klicken oder Klacken. Mein Atem ist laut, übertönt alles, trotzdem dieses Klacken. Ich weiß, wo ich dieses Geräusch zuletzt gehört habe. Es war im Kino. Der Malteser Falke mit Humphrey Bogart. Jemand hat mir gesagt, dass ich diesen Film unbedingt sehen müsste. Ich habe mich tödlich gelangweilt. Aber in diesem Film habe ich dieses Klacken gehört, genau wie jetzt. Klack, und dann hat es geknallt. Es ist dunkel und so leicht ist es nicht, im Dunkeln auf jemanden zu schießen. Besonders wenn man den Herzschlag wegen Überanstrengung bis in den Scheitel spürt und das Ziel außerdem in Schlangenlinien läuft. Dieses Ziel bin ich. Es knallt. Ein Schuss peitscht durch die Nacht. Mir bricht der Schweiß aus, aber ich bin nicht getroffen. Rechts in einen Durchgang zum Hinterhof, nochmal rechts, ich war schon einmal hier. Ein schmaler Weg führt von hier zur Parallelstraße, kein Licht. Ich versuche so leise wie möglich zu sein. Manchmal ist es wichtiger, leise zu sein als schnell. Zuerst strecke ich meinen Kopf aus der Deckung und linse um die Ecke. Die Parallelstraße ist frei. Ich laufe über die Straße und verschwinde gleich im nächsten Durchgang. Das einzig Gute an der Situation ist, dass ich sicher bin, dass ich mir das alles nicht nur einbilde. Dieser Kerl ist öfter bei mir in der Kneipe gewesen. Irgendeiner hat mal spekuliert, der Typ sei vom Geheimdienst und hinter Snowden her. Snowden, der ist doch bei Putin, habe ich gesagt. Daran kann ich mich noch erinnern. Was glaubst du, hat der oder diejenige gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Immer diese Verschwörungstheorien, denke ich. Egal, was es ist und um was es geht, in Berlin ist immer jemand zur Stelle, der dir erklärt, dass es sich um eine Verschwörung handelt. Immer. Mich regt das schon so auf. Ich gehe auf keinen Fall nach Hause. Vielleicht weiß er, wo ich wohne. Vielleicht steht er schon vor meiner Haustür oder seine Kollegen haben bereits meine Wohnungstür aufgebrochen. Ich überlege, bei wem ich zumindest für eine Nacht unterkommen könnte. Irgendwer, bei dem ich nicht klingeln muss und der nicht schreit, wenn er merkt, dass sich jemand in seine Wohnung geschlichen hat. Mir fällt nur Janis ein. Der ist zwar immer stocksauer, wenn ein Fremder seine Wohnung betritt, weil er messy ist und sich dafür schämt. Dabei sieht es in seiner Wohnung nicht so richtig schlimm aus, nur seltsam. In einer Ecke stehen gefühlt 3000 Pizzaschachteln sauber aufeinander gestapelt, in der gegenüber ein Würfel aus Pflastersteinen und zwischen diesen beiden Endpunkten alles, was kein Mensch sammeln würde. Janis wohnt zwei Blöcke weiter, ein Eckhaus mit 50 Wohnungen. Nur er und im Vorderhaus ein Rentner, alle anderen haben schon das Handtuch geworfen. Der Notschlüssel liegt hinter einem losen Ziegelstein. Janis hat ihn mir mal gezeigt und dazu gesagt, nur für Notfälle. Wenn das heute kein Notfall ist, dann gibt es keine Notfälle. Ich öffne leise die Tür, schleiche mich rein und setze mich in den Polstersessel mit den großen Lauschohren. Der grüne Samt ist ausgeblichen, obwohl Janis niemals die Jalousien öffnet. Er muss schon so ausgesehen haben, als Janis ihn in die Wohnung brachte. Ich werde ihn nicht wecken. Mit etwas Glück bin ich schon wieder weg, bevor er aufwacht. Das wäre mir am liebsten. Dann muss ich ihm keine blöde und vor allem nicht diese Geschichte erzählen.
Wer ist denn dieser Satoshi Nakamoto, der da von dem, dessen Mord oder von dem Mordauftrag gegen Satoshi Nakamoto, unser Held, Ohrenzeuge geworden ist? Satoshi Nakamoto ist die Person, mit dem, oder der Name, mit dem das White Paper, in dem die Blockchain und die Funktionsweise des Bitcoin beschrieben wurde, wo das als Autor eben angemerkt ist. Satoshi Nakamoto kennt kein Mensch, ist unbekannt und ein Phantom, das sich 2010 mit dem Kommentar verabschiedet hat, dass es jetzt etwas anderes zu tun hat, was auch wichtig wäre. Und seitdem rätselt die Welt oder hier Newsweek, wer ist Satoshi Nakamoto? Wieso ist das überhaupt interessant? Er hat diese Währung geschaffen, die heute ein Vermögen von vielen Milliarden Dollar verwaltet. Ihm selbst werden 1 Million Bitcoins zugeordnet, die er selbst noch erzeugt hat, bevor er abgetaucht ist. Und man weiß es eben nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es eine Gruppe, ist es eine Organisation, wer ist dieser Satoshi Nakamoto? Und natürlich gibt es da auch sehr viele Theorien, wer es sein könnte, wer da dahinter steckt. Eine davon ist, die auch vom russischen Geheimdienst mitunter vertreten wird, dass die NSA, also ein amerikanischer Geheimdienst, letztendlich hinter der Konstruktion Bitcoin steht.
Genau.
Sagst du da was dazu?
Neben diesem Satoshi Nakamoto gibt es also echte Personen auch, deren Identität man kennt, die Aktivisten waren und sich da sehr engagiert haben für den Bitcoin. Einer davon ist Computerspezialisten, einer davon ist der Dave Kleinen, den hätten wir auch ein Foto von dem. Der ist ja beim Fallschirmspringen. Der lebt leider nicht mehr, der ist im mysteriösen Tod gestorben, war noch keine 50 Jahre alt. Man weiß nicht, hat er sich selber umgebracht, ist er ermordet worden, ist er so verstorben.
Ein bisschen rätselhaft ist der Umstand, es wird ja kolportiert, dass er sich selbst umgebracht hätte, dass er mit einem Kopfschuss in seinem Bett gelegen hätte, aber die Waffe, mit der er erschossen wurde, im Nachbarzimmer gelegen ist, was, nachdem keine Blutspur von dort nach da war, schwierig aber sein mag, aber angeblich war es Suizid, er war sehr schwer krank geworden plötzlich, aber dieses Schicksal hat viele Menschen ereilt.
Aber der hat doch diesen Stick gehabt, oder?
Ja, der hatte auch einen Stick feuerfest und wasserdicht und schlagfest, ein Spezialstick, auf dem eben eine große Anzahl von Bitcoin vermutet wird. Und ja, der ist seitdem verschollen, dieser Stick. Man weiß nicht, wo der hingeraten ist. Überhaupt ist auffällig, dass eben einige von diesen ganz frühen Aktivisten für Bitcoin auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind. Manche vermuten schon so etwas wie der Fluch der Pharaonen oder so etwas. Ja. Aber
weil er nicht der Einzige ist.
Er ist nicht der Einzige. Ne?
Der so ein Schicksal gehabt hat von diesen frühen Aktivisten.
Gut, und das ist auch die Basis für unseren Roman, dass wir eben sagen, Geheimdienste sind nicht unbeteiligt an dieser Geschichte. Sagst du da noch was?
Nö. Ich gehe zurück zum Roman. Nach seinem nächtlichen Erlebnis sucht Noah Rat und Hilfe, als erstes bei seinem Freund Dave, der hat aber keine Zeit für ihn. Und darum ruft er seinen zweitbesten Freund Joe an und der rät ihm, er soll doch aus Berlin abhauen und zwar möglichst schnell. Vorher besucht er ihn aber noch in seinem Büro in Kreuzberg und ja, und ist völlig überrascht, was seine Stammkunden Joe und Julia, die regelmäßig bei ihm in der Bar waren, nachts, womit die sich eigentlich tagsüber so beschäftigen. Er besucht also Joe und Julia in ihrem Büro in Kreuzberg. Das ist die zweite Szene und dann sind wir schon fast, dann gibt es noch einen Teil und dann wären wir schon bei der Pause, oder? Mhm. Fünfter Stock rechts, hat Joe gesagt, 60 Stufen zähle ich beim Hochgehen, jeder Schritt halt. Keine einzige vergilbte Grünpflanze ist im Treppenhaus, kein Gerümpel, nichts, es stinkt nicht mal nach Kochgerüchen und Mittagessen und vor den Wohnungs- und Bürotüren stehen weder Schuhe noch Gummistiefel. Und dann stehe ich hier in einem Büroraum, der geschätzt dreimal so groß ist wie meine ganze Wohnung. Hi, eine Frau mit raspelkurzem, pechschwarz gefärbten Haar begrüßt mich. Ich bin Tammy. Hi, ich bin Noah. Weiß ich, sagt sie. Komm, ich zeig dir, wo Joe sitzt. Sie öffnet die Tür zum nächsten Raum. Auf der Seite zum Innenhof hohe Fenster, die fast bis zum Boden reichen. Gegenüber eine fensterlose Wand vom Boden über die Mitte verspiegelt. Davor eine Ballettstange. Cool. Möchtest du was trinken, fragt Tammy. Nein, nein, lass mal, sage ich und setze mich Joe gegenüber an seinen Schreibtisch. Haben wir noch Mangosaft, fragt Joe, ohne einen von uns anzusehen. Ich gehe mal suchen, sagt Tammy. Irgendwie sind Programmierer und Computermenschen anders als andere Menschen. Das fällt mir auch bei den Typen aus den Start-ups auf, die abends bei mir in der Bar rumhängen. Manchmal merkt man es nicht sofort, aber irgendwann kommt es doch raus. Die Eleganz des Lofts wird ein wenig von 5 oder 6 großen Flat-Screens gestört, die von der Zimmerdecke hängen. Ständig bewegt sich etwas auf ihnen, Grafiken und Statistiken, Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen. Deinen Verfolger hast du mit Sicherheit abschütteln können, fragt mich Joe. 2-mal schon, antworte ich. 1-mal vor meiner Wohnung und ein 2. Mal in der Riga mit Hilfe einer Gruppe Autonoma. 2-mal? Das heißt, er hat dich auch 2-mal gefunden. Wieso das denn? Ich habe mein Handy eingeschaltet. Unverschlüsselt? Genauso unverschlüsselt wie beim Rest der Menschheit. Das war nicht besonders schlau, Noah. Gib mal her. Schneller als ich schauen kann, hat er mein Handy in 14 Einzelteile zerlegt, zieht die SIM-Karte raus und schabt mit einem Minischraubenzieher 2 Kontaktnippel von der Platine ab. Dann gibt er es mir verschlossen wieder zurück. Zur Sicherheit habe ich auch gleich deine GPS-Antenne deaktiviert. Jetzt lade dir eine App runter, die heißt Wire, und dann telefonierst du und chattest du nur noch darüber. Dann ist deine Kommunikation wenigstens verschlüsselt und die NSA hört allenfalls ein freundliches Pupsen. Wie soll ich denn telefonieren oder chatten, wenn ich keine SIM-Karte habe? Du gehst von jetzt an nur noch über öffentliche WLAN-Netze ins Internet. Und so telefonierst du auch. Alles andere ist zu gefährlich. Wenn du nämlich über die Telefonleitung reingehst, also über die SIM-Karte, wirst du sofort geortet. Okay, das habe ich kapiert. Aber weißt du, was ich noch nicht kapiert habe? Die Sache mit Satoshi Nakamoto leuchtet mir nicht ein. Was hat dieser Mr. Bitcoin hier in Berlin zu suchen? Und weshalb will den irgendjemand umbringen? Also Noah, du kennst doch sicher Goethes Faust. Was hat der denn jetzt damit zu tun? Plötzlich ein Lärm, als hätte gerade jemand die Tür zum Flughafen geöffnet und je eine reaktivierte Concorde und Tupolev TU-144 würden gerade in Formation starten. Instinktiv springe ich auf, um zu sehen, wo der Krach herkommt. Da steht Julia zwischen Tür und Angel eines Technikraums. Noah, schreit sie in voller Lautstärke und übertönt die gerade startenden Überstalljets, rennt auf mich zu und drückt mich, als hätten wir uns seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ist das scheiße, ist das scheiße? Joe hat mir erzählt, was bei dir heute Nacht los war, sagt sie und macht keine Anstalten, mich je wieder loszulassen. Wir hätten nicht so früh gehen sollen, Joe, wenn wir bis zum Schluss geblieben wären. Das ist doch Blödsinn, Julia. Was hättest du denn gemacht, um Noah zu schützen? Hättest du den Kerl umgenietet? Womit denn? So schnell wie Noah hätten wir zwei nicht weglaufen können, ruft Joe. Ah, ist das eine Kacke. Julia lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Diese Arschlöcher, aber pass auf, wir werden es denen zeigen. Solange ich da bin, kriegen sie dich nicht, sagt sie und lässt mich endlich los. Ich wusste gar nicht, dass sie so herzlich sein kann und mir wird innerlich ganz warm. Was hast du denn in der Schepperkammer da versteckt, frage ich. Komm doch mit und sieh es dir an, fordert sie mich auf. Der Technikraum ist nicht groß, aber sehr warm. Ich schätze, es ja schon um die 40 Grad. Zum Glück hat mir Julia beim Reingehen Ohrschützer auf den Kopf gedrückt. Trotzdem ist es immer noch laut. Stahlregale vom Boden bis zur Decke und ein grauer Kasten neben dem anderen. An den Gehäuseseiten fällt mir ein Logo auf. Eine schwarze, stilisierte Ameise. Julia zeigt auf den Schriftzug darunter und sagt irgendwas, was ich nicht verstehe. Das sind meiner, erklärt sie mir, nachdem wir die dicke Lärmschutztür hinter uns schließen und wieder im Büro stehen. Damit werden Bitcoin und andere Kryptowährungen gemeint, geschürft, also eben gemacht. Und wie macht man Bitcoin? Schaut mal, wie macht man Bitcoin? Der Noah ist halt so ein Ahnungsloser, der auch erst alles lernen muss. Deswegen ist das ein Roman, den jeder lesen kann. Da muss man jetzt kein großes Vorwissen haben.
Was der Noah gesehen hat da in diesem Technikraum, das sind solche Kästen, das ist ein alter Miner. Kann man sich auch mal näher anschauen, wenn man will. Ich stelle mal daher, kann man auch weitergehen. Da steht auch vorne drauf, Endminer. Wir haben dann auch noch ein bisschen aktuelleres Modell, das man dann vielleicht mal kurz anstecken, damit man sich das vorstellen kann, welche Geräuschkulisse da entsteht, wenn die am Laufen sind. Das heißt, die müssen sehr komplizierte Rechenaufgaben machen und schützen dadurch dieses Netzwerk und diese Datenbank, die diese Transaktionen dokumentiert, das heißt also diese Überweisungen. Das sind Rechenaufgaben, die, wenn man sie mit der Hand macht, ungefähr so aussehen. Und zum Schluss kommt so eine Zahl raus, die dann eben sehr, sehr speziell ist und keine Doppelgänger hat im Normalfall. Und die versiegelt dann diese Blockchain. Und diese Kästen, die jetzt aktuell sind, die rechnen diese Zahl ungefähr 13,5 Billionen Mal pro Sekunde. Ich habe mal geschaut, wie lange ich so brauche, um so eine Rechenaufgabe zu lösen. Und nachdem ich nicht besonders schnell bin, würde ich ohne Urlaub 60 Millionen Jahre brauchen. Das heißt also, die sind schnell.
Für eine Aufgabe?
Für eine Sekunde. Für das, was er dieser Kasten in einer Sekunde macht, brauche ich länger. Und das ist der Schutz. Aber es gibt natürlich nicht nur einen solchen Kasten, sondern es gibt ja, die Rechenleistung von Millionen von solcher Kästen, die dann, die in gemeinsamer Arbeit durch dieses Lösen der Zahlenrätsel, diese Bitcoin-Technik beschützen, dass da eben keine Fälschungen auftreten können. Und die sind dann auch der Garant dafür, dass dieser Konsens eingehalten wird, der von Satoshi Nakamoto geschaffen wurde, nämlich dass maximal 21 Millionen Bitcoins produziert werden. Und nachdem das eigentlich eine lukrative Sache ist, hat sich das Ganze professionalisiert. Und so sehen Serverfarmen in China aus. Also damit man ein bisschen Größenvorstellung hat, hier ist eigentlich ganz kleiner Gabelstapler. Und da stehen Reihe an Reihe, Stockwerk über Stockwerk, diese Miner in den Regalen und erzeugen eben, machen aus Strom Geld. Ja. Aber momentan ist es eben so, dass man aus Geld Strom verbraucht oder mit Geld Strom verbraucht, weil momentan ist der Bitcoin-Preis ja relativ. Ja?
Wenn Sie sagen, das Ganze ist so ausgelegt, dass maximal 21 Millionen Bitcoins generiert werden können. Mhm. Wo stehen wir denn statt heute und wann ist sozusagen das Ende erreicht bei der.
Also diese Blöcke, das werden wir dann später noch mal ein bisschen genauer sehen, wie das Konzept ist. Diese Blöcke, die erzeugt werden, es dauert ungefähr alle 10 Minuten wird ein neuer Block, der diese Transaktionen, das heißt die Überweisungen, wem das Geld gehört und diese Dokumentationen beinhaltet als Daten, die werden alle 10 Minuten etwa erzeugt. Und alle 210.000 Blöcke wird das Geld, das die Miner bekommen, für ihre Arbeit halbiert. Das heißt also, heute werden alle 10 Minuten 12,5 Bitcoin an die Miner verteilt. Und im Jahr 2020, im Frühling, also etwa in einem guten Jahr, wird diese Summe reduziert auf 6,25. Und an der Anzahl Bitcoins sind wir heute ungefähr bei 17,5 Millionen, bei 21 Millionen ist Schluss. Das heißt also, es gibt so eine Kurve, so eine schöne, das startet relativ schnell und geht dann so in die Waagerechte über und da oben steht 21 Millionen und das wird niemals erreicht. Also so.
Und das ist eine asymptotische Kurve.
Ja, genau. Ja.
Und solche Sachen hat er dann immer in seine Manuskripte reingeschrieben. Dann habe ich gesagt, Ottmar, was ist eine asymptotische Kurve und so, das kannst du nicht alles einfach immer so hinschreiben. Und dann hat er immer gesagt, ja, wieso, das weiß doch jeder.
Ja.
Hätte man lernen können, ja.
Okay. Ja, also 16,5 Millionen sind wir momentan und 21 Millionen ist das Ziel. Ab, ich glaube, so 2240 gibt es keine neuen Bitcoins mehr. Das dürfte der letzte gemeint worden sein. Das überhaupt, die größte Menge ist schon bis in 20 Jahren gemeint. Da ist es dann bloß noch so, dass ganz, ganz, ganz wenige dazu kommen. So als Orientierung, damit man das dass man eine Vorstellung hat, was da passiert. Und natürlich passiert dann Folgendes auch, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo die Bitcoin nicht mehr werden, die Inflation zu Ende ist, sondern weniger, weil es sterben Leute und vergessen und nehmen ihr Passwort mit. Grab, ja. Oder sie vergessen das Passwort oder sie verschrotten die Festplatte, wo viele Bitcoins drauf sind. Also da kann man in vielen Dingen unvorsichtig sein. Was wolltest du sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, dass diese Farmen, die großen Farmen bevorzugt in Ländern wie also Island stehen, Norwegen, also einfach schon von der Kühlung, weil die Dinge halt.
Also Island und Norwegen, die bieten sich an aus zwei Gründen. Einmal ist der Strom dort sehr billig, weil der regenerativ erzeugt wird aus Wasserkraft und Erdwärme. Und zum Zweiten ist es von Haus aus kalt. Das ist für Bitcoin immer gut, wenn es kalt ist. Da gibt es auch chinesische Farmen, die gehen im Winter in die Wüste Gobi. Da ist es relativ kalt im Winter. Und im Sommer, wenn es dort zu warm wird, dann gehen sie mit ihren Minern nach Tibet, weil es dort dann weiterhin kalt ist. Okay, also ich habe hier ein einigermaßen aktuelles Modell. Das ist ein Antminer von Bitmain, der dominierende Hersteller ist. Und das ist ein Watsminer, der ist bekannt, dass er nicht ganz so laut ist.
Also da kann man jetzt auch die Anekdote erzählen, dass der Ottmar auf diese glorreiche Idee kam, da sich selber Miner anzuschaffen. Dann hat er dann ins Büro gebracht. In der Küche oder wo war das erste Versuch, und da sind aber dann die Mitarbeiter reihenweise ausgestiegen und haben gesagt, nee, also das geht überhaupt nicht, der Krise kommt früh bei dem Lärm. Und dann wurde das nachts angeschaltet und mittlerweile ist er auf den Trichter gekommen, dass er bei so Wasserkraftwerke in Oberösterreich zum Beispiel gibt es dann einige, da stellt er dann so meiner auf, so kleine Kraftwerke, und da ist halt nachts keiner und da könnte ich wieder dann laufen.
Wegen der Windturbine, wenn sie über der Windturbine.
Also der läuft sich jetzt warm. Das heißt also, das ist jetzt relativ kalt. Die Ventilatoren fangen richtig an, wenn die Prozessoren arbeiten. In diesem Miner sind 192 ASIC-Prozessoren, sage ich jetzt einfach mal dazu. Die schaffen ungefähr die Rechenleistung von einigen tausend PCs für diese spezielle Aufgabe. Die sind also ganz speziell getuned für diese Aufgabe. Und normalerweise ist dann noch ein Netzwerkkabel dran und dann die an denen tauschen die aus und laufen die richtig warm und dann wird es erst richtig laut. Also das ist jetzt sozusagen der Standby-Betrieb. Ja? Ich stecke es jetzt wieder aus, weil ich glaube, sind zwei Ventilatoren. Also hier saugt er die Luft an mit einem Ventilator, hier drückt er sie raus. Da könnte es jetzt schon auch noch provozieren, dass er ein bisschen schneller wird. Aber ich glaube, das soll überhaupt nicht hören. Wir haben auch so die Idee, dass das laut sein kann. Ja.
Dass man da drinnen Ohrhörer braucht, wenn man da arbeitet.
Vor allem, wenn da mehr als einer stehen. Genau. Und anders als in normalen Rechenzentren, wo man das alles schön verpackt, und ist bei Mining-Farmen immer das Bestreben, dass man möglichst wenig Technik drinnen hat. Das heißt also auch möglichst wenig Blech, das eben die Kühlung behindern könnte. Ja. Okay, dann haben wir gesagt, verzichten wir auf die Pause.
Ja. Und jetzt wird es ein bisschen mystisch. Fast religiös. Und zwar war die Frage, Ottmar, was ist das Ganze mit diesen Zahlenrätsel, Riesenzahlen, die da gerechnet werden? Wozu das Ganze? Das, genau. Mhm.
Okay, also im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Tiefe und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Was hat das mit Bitcoin zu tun? Die Bibel sagt, am Anfang war nichts, und Satoshi Nakamoto hat eben auch, am Anfang war nichts, es gab am Anfang keine Bitcoins. Bitcoin gibt es erst seit dem 3. Januar 2009. Da hat diese Blockchain zum ersten Mal in Betrieb gesetzt worden. Und da diese Blockchain dezentral ist, und inzwischen auf Tausenden von Computern weiter gepflegt und entwickelt wird, wird diese Blockchain niemals zum Ende kommen. Ja? Hat einen Beginn, aber kein Ende. Wie ein Strahl geht es in die Zukunft. Und Satoshi Nakamoto hat da eben auch ein bisschen das inszeniert, um auf diese Magie hinzuweisen, nehme ich an. Der erste Block, der geschaffen wurde, in dem diese Grunddaten drinnen liegen und auch diese Schlagzeile, die bekannt ist, Bankenrettung in Großbritannien, dieser Block wird Genesis-Block, also im Prinzip die Genesis genannt. Und diese Blockchain wurde gestartet, hat dann 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag, das kann man heute nachverfolgen, war dann Ende, ist nichts passiert, so wie eben in der Schöpfungsgeschichte auch, dass das Werk, die Erschaffung der Menschheit, der Erde, der Tiere und der Natur 6 Tage gedauert hat und am 7. Tag hat Gott geruht und Satoshi Nakamoto auch, beziehungsweise sein Computer, und dann ist es wieder weitergegangen. Das heißt, es ist inszeniert worden als Zeitenwende, und wenn man sich dieses Konzept genauer ansieht, dann könnte es wirklich eine Zeitenwende. Ja, das ist eben da, was ich schon gesagt habe, am 3. Januar 2009, Entstehung des Genesis-Block.
Die Blockchain, genau, hast du schon ein bisschen was erzählt?
So, ich habe schon ein bisschen was erzählt. Man kann sich jetzt das so vorstellen, es beginnt mit einem ersten Block, in dem Daten abgelegt werden. Wer hat einen Bitcoin, wem gibt er diesen Bitcoin? Und so, und das ist transparent auf Tausenden von Computern kopiert, allerdings die Namen natürlich nicht in klarer Form, sondern in verschlüsselter Form, sodass zwar jeder überprüfen kann, diese Transaktion ist bestätigt und dieser Bitcoin gehört jetzt nicht mehr dem Geldbörschen an, sondern jenem. Und alle 10 Minuten wird eben dann so ein Block festgemacht, mit Zahlen versiegelt und auf tausende von Computern kopiert, sodass jede Fälschung auffallen würde, weil die eben nicht mehr mit der Mehrheit übereinstimmt. Und das geht alle 10 Minuten, tak, 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 kommt so ein neuer Block dahin und das geht in die Ewigkeit hinaus.
Und sind zusammengehängt und das sind
eben. Und deshalb auch der Name Blockchain. Wie eine Kette läuft es durch.
Und wie viele Transaktionen passen da in einen Block hinein? Ist das fix?
Also diese Anzahl der Transaktionen, die in einen Block passen, ist zurzeit, man muss zurzeit sagen, weil dieses Protokoll immer wieder ein bisschen justiert wird, ungefähr 7 pro Sekunde. Das heißt, also, es ist eine begrenzte Anzahl. Wenn man sich vorstellt, Visa oder sowas, die machen so 30.000 Transaktionen pro Sekunde, haben die schon gemacht und das können die ganz gut. Da ist es ein Bruchteil davon. Aber es ist der Anfang von etwas Neuem und dementsprechend gibt es da auch Entwicklungen. Die bekannteste ist das sogenannte Lightning Network. Das ist dann sind Zahlungskanäle. Also es würde jetzt kompliziert werden, ich tue es jetzt nicht im Detail vorstellen. Und das ist auch ein dezentrales, über Knoten aufgebautes Netzwerk, das die Blockchain zur Sicherung benutzt. Und die ist dann nach oben hin frei skalierbar. Das heißt also, da kann man dann, kann man sich vorstellen, dass man auch Millionen von Transaktionen pro Sekunde machen kann. Dieses Dezentrale hat natürlich einen großen Vorteil. Sind wir schon so weit? Und zwar, wenn man wenn man sich vorstellt, es wird alles an einem Punkt gerechnet und versichert und so weiter, dann, wenn dieser Punkt ausfällt, dann ist das System nicht mehr zu gebrauchen. Also in der Animation würde man jetzt sagen, okay, da geht eine Rakete drauf, die explodiert, es ist weg und das System funktioniert nicht mehr. Bei Bitcoin ist es so, dass das über die ganze Welt verteilt Tausende von Einheiten sind, die für sich alleine dieses System bewahren können. Und dann müsste man eben Tausende von Atomraketen abschießen, um dieses System zerstören zu können. Und das geht nicht, weil man gar nicht weiß, wo die überall stehen. Und selbst wenn es dazu käme, würde das heute nicht mehr ausreichen, weil die Blockchain inzwischen auf Satelliten ausgelagert ist. Da wird sie dann synchron gehalten. Das heißt, wenn unsere Welt wirklich total kaputt gemacht wird von uns, haben wir noch den Trost, dass die Blockchain weiter funktioniert und vielleicht dann von irgendwelchen Außerirdischen sinnvoll eingesetzt werden kann. Zum Beispiel, ja.
Wie funktioniert denn so eine Überweisung, also wenn man das Geld austauscht? Dann ist es aber nicht ein Bitcoin, sondern ist es ein Zehntel Bitcoin? Oder?
Ja, also Bitcoin, da hat Satoshi Nakamoto mitgedacht. Er hat sich gedacht, ich mache 21 Millionen Bitcoin, beschränke ich das Ganze, dann muss ich das teilbar machen, damit man auch handelsübliche Käufe wie Gummibären oder sowas damit bezahlen kann. Und deshalb besteht ein Bitcoin aus 100 Millionen Einzelteilen, die einzeln transferiert werden können. Das heißt, ich kann eine Zahlung machen, die heute, nach dem heutigen Wert von Bitcoin, ein Bruchteil eines Cents ist. Und wenn ein Bitcoin 1 Million Euro wert ist, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, einen Cent mit Bitcoins zu bezahlen. Was ist die Antwort auf die Frage?
In Deutschland gibt es wenige Bitcoin-Automaten, also wenige Wechselstellen auch. In Österreich oder in der Schweiz oder in Liechtenstein ist das ganz anders. In Österreich kann man an jeder Trafik, also am Tabakladen, kann man Bitcoins eintauschen oder an den Bahnschaltern, Bahnautomaten
in der Schweiz. Ja. In der Post in Österreich kann man es auch machen. In Österreich gibt es hunderte von Bitcoin-Geldautomaten, in Deutschland gibt es, glaube ich, insgesamt 4. Das hat damit zu tun, dass die BaFin, also diese Bankenaufsicht darstellt, dass die ganz besondere Anforderungen bisher gestellt hat. Da ist jetzt fraglich, ob das dauerhaft so möglich ist. Und deshalb ist Deutschland, was Bitcoin-Automaten anbelangt, ein bisschen Diaspora. Aber das kann sich auch noch ändern.
Haben Sie das alles verstanden mit der Blockchain? Ich glaube, ich habe länger gebraucht. Aber vielleicht hast du es mir nicht so schön erklärt.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Zu dem Buch gibt es ja eine Webseite. Und da kann man sich einen Bitcoin...
Ja, einen Bitcoin leider nicht. Also, das würde ich ja auch gerne machen, aber ich war an der Technik interessiert und habe nicht so viele Bitcoin gehortet, dass ich sie jetzt an meine Leser verschenken kann.
Ich habe mit der Maschine schon so viel gedruckt, dass man das
verschenken. Ja, aber wir haben ja einen eigenen Coin entwickelt und von diesem Coin, der hat da, wo es auch nur 21 Millionen geben wird. Und der kann natürlich genauso gut transferiert werden, fühlt sich genauso an wie ein Bitcoin.
Habt ihr da am 7. Tag auch geruht bei der Genesis?
Nein, wir haben gesagt, wir sind so richtige arbeitsame Menschen, die ohne Ruhe da eben durch das Leben schreiten und ständig unsere Coins produzieren. Und so einen Coin, den kann man von unserer Seite bekommen. Genau, da bekommt man dann so ein Paper Wallet zugeschickt und das kann man dann nutzen. Es gibt auch so ein Programm, wo man dieses Geld austauschen kann und man kann auch was bezahlen damit. Aber das braucht man in erster Linie, wenn man sehr viele E-Mails verschickt und sehr viele E-Mails sind meistens mehr als 1 Million, aber in einer Stunde. Und das ist, glaube ich, hier nicht der Beweggrund. Aber man kann vielleicht auch irgendwann mal was anderes damit bezahlen. Wir haben dafür, für dieses...
Aber kann man es mal ausprobieren.
Ja, das ist einfach das Schönere, das Ganze. Ich meine, was will man mit dem ganzen Geld? Man möchte es verstehen. Also mir geht es zumindest immer so.
Okay. Jetzt gehen wir mal wieder zu unserem Roman zurück. Wie geht es weiter mit unserem Protagonisten? Dem passieren alle möglichen Sachen. Er geht nämlich fort aus Berlin, kommt dann nach Italien, trifft dort seine große Liebe, das muss ja auch sein. Und dann auf dem Weg nach Rom passieren aber ganz schreckliche Dinge. Und Noah wird dann von seinen Betreuern nach Nordspanien geschickt, geht auf den Jakobsweg, findet dort nicht nur zu sich selbst, sondern trifft auch auf einen seiner Verfolger und erlebt spannende Geschichten auch aus vergangenen Jahrhunderten. Er trifft also dann mit einem seiner Verfolger zusammen und in dieser Auseinandersetzung, die er dann nicht mehr scheut, weil er ja jetzt irgendwie ein bisschen geläutert ist und sich fortentwickelt hat, geht er als Sieger hervor, aber er trägt ganz schöne Blessuren davon. Und also das ist die Kathedrale von Santiago, da kommt er dann an, muss als erstes mal zu einem Arzt gehen, der ihn da ein bisschen versorgt, seine Wunden, und möchte dann noch die Pilgerreise, die letzte Etappe machen nach Finisterre, wo die Pilger ja dann immer, nachdem sie da ihre Urkunde kassiert haben, ihre Kleider verbrennen an diesem Kap, was früher als Ende der Welt galt, und genau, um dann als neuer Mensch sein Leben fortzusetzen. Und da lese ich jetzt noch die letzte Szene für heute. Die hat jetzt nichts mit Bitcoin zu tun, oder? Also es geht auch nicht nur immer um diese Sachen. Weil er hat ja auch ein ganz normales Leben. Die nächsten 3 Stunden verbringe ich im staatlichen Gesundheitszentrum. Als ich endlich an der Reihe bin, sagt mir der Arzt, ich hätte Glück gehabt. Keine Brüche, keine Wunden, die man nähen müsste. Das Glück, sage ich, hätte ich mir immer anders vorgestellt, irgendwie sanfter. Er verspricht, mich ganz sanft zu behandeln. Grobheiten hätte ich ja schon genug erlebt. Und das in Santiago, neben Rom und Jerusalem, einem der 3 wichtigsten Zentren der Christenheit. Und das schon seit dem Mittelalter und bis heute. Wenn ich einen Pilgerausweis hätte, bekäme ich eine Ermäßigung auf die Rechnung, sagt er. Damit kann ich dienen. Ob ich von den Idioten der Bürgerinitiative Pilger raus so zugerichtet worden sei, ich verneine. Was haben die denn gegen Pilger? Ich meine, es sehen ja längst nicht alle so schlimm aus wie ich. Sie beschweren sich, dass das Bier so teuer geworden ist, weil die ganzen Pilger so viel saufen. Aber eben nicht nur für die Ausländer, es wäre ihnen ja egal, sondern auch für die Einheimischen. Sie stellen Schilder auf und pöbeln Leute auf dem Camino an. Vielleicht bin ich nicht weit genug gegangen, um ihnen zu begegnen, oder ich habe zu wenig Bier getrunken. Ich schäme mich für diese Hornochsen, sagt der Arzt. Zum Glück sind nicht alle so. Nur der sie so zugerichtet hat, ein Landsmann von mir, fragt er. Nein, nur ein blöder Zufall, antworte ich und bezahle meine Rechnung abzüglich des Pilgerrabatts. Den Abend verbringe ich bei Alicias Bruder Pablo in der Kneipe. Er verdächtigt gleich seine Schwester, als er sieht, wie ich aussehe. Manchmal geht das Temperament mit ihr durch, sagt er, und dann kann es böse ausgehen. Mein Glück, dass sie nicht zu viel nachdenkt, bevor sie eingreift, sage ich. Sie ist anscheinend schon ins Nachtleben eingetaucht, denn sie lässt sich den ganzen Abend nicht blicken. Ich sage Pablo, dass sie mich am nächsten Tag um 11 in der Pension abholen soll. Das ist nämlich seine private Taxifahrerin, weil der Noah keinen Führerschein hat. Beim Einsteigen fallen mir an Alicias Dacia 2 neue Beulen an der Stoßstange auf. Ein Wunder, dass mir eine Beule mehr bei diesem Auto überhaupt auffällt. Autos mit Beulen verbrauchen zwar genauso viel Benzin wie andere, sind mir aber grundsätzlich sympathischer. Trotz des Pausentags bin ich immer noch erschöpft und auch so durcheinander, dass ich gar nichts mehr reden will. Ich bin erledigt von dem, was ich im Kloster erlebt habe, was alles kaputt gegangen ist. Von meinen Wunden im Gesicht, an den Händen, meinem Rücken und den vom Gehen geplagten Füßen. Und vor allem von der Tatsache, dass jetzt bald alles vorbei ist und ich meine letzte Station auf dem Camino erreichen werde. Und was kommt dann? Schon die ganze Zeit sage ich nichts. Eine halbe Stunde lang ist mein Mund verschlossen und Alicia, oh Wunder, lässt mich sogar in Ruhe. Aus dem Radio klärt spanische Werbung und wenn mal ein Song aus den amerikanischen Charts gespielt wird, summt Alicia mit. Und wenn mir der Song und ihr Singen gefällt, schlage ich mit den schmerzenden Fingern vorsichtig den Takt. Vorbei an Verdeogas, ein Kaff zwischen hier und da, kleiner als der kleinste Plattenbau im Berliner Osten. Der Dacia Logan ist zwar nichts gegen einen Porsche, trotzdem fährt Alicia wieder viel zu schnell für ihre Reifen. Im Kreisverkehr gedanklich links, die Reifen quietschen und falls noch ein bisschen Profil an ihnen war, dann ist es jetzt futsch. Vollgas und dann Vollbremsung. Ich drücke so fest in den Sicherheitsgurt, dass mir irgendwas wehtut. Ich glaube, es sind die Rippen. Tanken, wir müssen noch tanken, sagt sie. Klar, sage ich. Es ist mein erstes Wort seit Santiago. Sie tankt voll. Ich humple mehr noch als heute Morgen. Das kommt bestimmt vom Sitzen im Dacia und zahle. Kaum zurück gibt Alicia Gas, als ginge es darum, möglichst schnell anzukommen. Ich halte diese Werbung und diese x-beliebige Chartmusik nicht mehr aus und möchte einen anderen Sender einstellen. Noch bevor meine Hand am Senderwahlrad ist, schlägt Alicia mir auf die Finger. Ich schreie vor Schmerz. Sorry, ich wollte dir nicht wehtun. Aber an dem Knopf darf man nicht drehen, sonst geht gar nichts mehr, verstehst du? Weder Radio noch Motor. Aber du kannst Kassetten hören, wenn du magst. Im Handschuhfach sind welche. Kassetten? Ich fische eine heraus. Das Radio in diesem Dacia sieht sowieso aus wie Baujahr 1976. Mit Kassettenrekorder. Ein so altes Gerät darfst du in Deutschland nicht einmal im Kofferraum dabei haben, sonst erlischt die Betriebserlaubnis für dein Fahrzeug. I am a passenger and I ride, leiert Iggy Pop aus dem Lautsprecher. Darauf war ich nicht gefasst und spule etwas zurück. Grace Slick singt noch die letzten Worte von Somebody to Love. Jefferson Airplane in Woodstock ist es zu fassen. I am a passenger, grölen Alicia und ich gemeinsam, als hätten wir die letzte halbe Stunde genau auf diesen Einsatz gewartet. Ich kurbel das Fenster runter, halte meine flach ausgestreckte Hand nach draußen und spüre, wie der Wind sie nach oben und nach unten drückt. Alles um uns herum ist grün, Costa Verde. Hier regnet es auch im Sommer, haben die Leute mir gesagt. So, das war diese Szene. Also das ist dann Finisterre, das ist das Ende seines Caminos in Spanien. Und von dort wechselt er dann nach Israel.
Genau. Also
wo nach der Überlieferung alles seinen Anfang genommen hat.
Und sein Ende.
Und sein Ende finden wird.
Also Unser Held muss sich auf eine weite Reise begeben, von Berlin über Mailand, Rom, Santiago bis nach Jerusalem, um seine Erfüllung zu finden. Ob er sie dann tatsächlich findet, das ist auf den letzten Seiten im Buch zu finden.
Da gibt es noch eine kleine Anekdote, weil wir haben ja unsere Schauplätze alle auch selber besucht und recherchiert und wir waren auch in Israel und in Jerusalem und dann wollten wir noch zum Toten Meer, das ist auch ein Schauplatz und da sind wir aber nie hingekommen bis heute, deswegen müssen wir da nochmal hin, weil an dem Tag, wo der Ausflug zum Roten Meer war, hat der Ottmar Nierenkoliken gehabt Und wir sind, also statt ans Tote Meer sind wir ins Hadassah Krankenhaus. Und das war aber auch ganz lustig, weil das war gerade Purim-Zeit, also das jüdische Karneval, Fasching. Und da sind dann die Kinder mit den Ratschen rumgelaufen und mit Süßigkeiten. Und sind wir reich beschenkt worden.
Ja. Kannst du was zu dieser Kulisse noch sagen?